Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie ist im Alltag angekommen, in unsere Smartphones, in der Medizin, in der Industrie, in der Art, wie wir arbeiten und auch in der Art, wie wir kommunizieren. Und trotzdem bleibt für viele die zentrale Frage, was ist das eigentlich genau, diese künstliche Intelligenz? Und was kommt dann noch alles auf uns zu? Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit genau diesen Fragen und das nicht erst seit gestern. Er hat entscheidende Grundlagen für das gelegt, was wir heute als moderne KI erleben. Die New York Times hat ihn einmal als den Vater der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jürgen Schmidhuber. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Schmidhuber. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Tag, Herr Nareike.
Thema künstliche Intelligenz. Sie wurden von der New York Times tatsächlich als Vater der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Wie fühlt sich so eine Zuschreibung an?
Ein einzelner Mensch kann ja keine künstliche Intelligenz bauen. Dazu braucht man eine gesamte Zivilisation. Man braucht nicht nur die Leute, die wie ich neuronale Netzwerke erfinden und Lernalgorithmen, sodass die mit der Zeit besser funktionieren und dass die hinterher Sachen können, die sie vorher nicht konnten. Man braucht auch die Leute, die die Computer bauen, die Hardware, das sind ganz andere Leute als ich. Dann braucht man die Leute, die diese Computer kaufen wollen, die also einen Markt liefern. Man braucht diese ganzen Videogamers, die überhaupt erstmal Firmen wie Nvidia ermutigen, solche schnellen Prozessoren herzustellen, weil sie sie brauchen für die Videospiele. Und das ist dann etwas, was uns sehr geholfen hat, unsere neuronalen Netzwerke wahnsinnig schnell zu machen. Denn vor ein paar Jahrzehnten, da hatten wir zwar diese Grundlagen, aber die Rechner waren dermaßen langsam, dass man damit nicht viel anfangen konnte. Wir mussten also warten, Jahrzehnte eigentlich, bis diese alten Techniken dann plötzlich so gut funktioniert haben auf den existierenden Rechnern, dass jeder das heute auf seinem Telefon hat. Und dann braucht man natürlich nicht nur die Hersteller von diesen Computern, man braucht auch die ganzen Leute, die Bauern, die das Futter produzieren für die Videogamer und die ganzen anderen. Also man braucht eine gesamte Zivilisation mit all ihren Feinheiten und Details, um eine KI zu machen.
Aber wie sind Sie auf das Thema gekommen? Weil ich glaube ja nicht, dass Sie morgens aufgewacht sind und sagen, hey, wir brauchen jetzt mal eine künstliche Intelligenz und die Infrastruktur, die wird dann schon irgendwann entstehen. Mhm. Wo war Ihr Herzpunkt da bei der ganzen Geschichte? Also wie kam man da drauf?
Also in den 70er Jahren, da war ich ja so ein Teenager und da habe ich gedacht, das Tollste, was ich in meinem Leben erreichen könnte, wäre so eine KI zu bauen, die lernt, klüger zu sein als ich selber, sodass ich mich dann in Rente begeben kann. Und dieses Ziel hat mein ganzes Leben überstrahlt und wir sind immer noch nicht ganz fertig, deswegen bin ich immer noch am Werkeln.
Dafür bin ich dankbar, sonst würden wir nicht zusammensitzen.
Sonst würde ich jetzt irgendwo ganz woanders sitzen. Ja, genau.
Und haben Sie damals auch zu dem frühen Zeitpunkt, Sie haben selbst gesagt, Sie waren ein Teenager, wo diese Idee so ein bisschen anfing zu wachsen, hatten Sie damals schon auch die Idee oder die Vorstellung, dass das mal so groß werden würde, sodass die ganze Welt darüber spricht? Und
ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Das war mir klar als Teenager. Es war mir klar, dass entweder zu meinen Lebzeiten oder kurz danach, ja, wir so eine KI haben werden, die wahrhaft in jeder Hinsicht klüger sein wird als ich oder irgendein Mensch. Und dann wird die aber nicht nur die Welt verändern, in dem Sinne, dass sie diese Biosphäre verändert, ja, und dass alle Menschen dann viele KIs haben werden, die ihnen helfen werden, die ihnen das Leben leichter und länger und gesünder gestalten werden. Nein, die werden dann auch anfangen, ihre eigenen Ziele sich zu setzen, tun sie sowieso schon in meinem Labor und die kann sich ausbreiten dort, wo sich traditionelles Leben nicht ausbreiten kann. Also zum Beispiel im Rest des Sonnensystems, auf dem Merkur und anderen Planeten und dem Asteroidengürtel, wo es unglaublich viel Material gibt und Energie, die man braucht, um mehr und größere KIs zu bauen. Und das Ganze wird sich ausbreiten und es wird auch nicht halten im Sonnensystem, denn fast alle Materie, die man braucht, um größere und mehr KIs zu bauen, das ist ja fast all dieses Material, ist ja nicht im Sonnensystem, sondern im Rest der Milchstraße. Da gibt es 100 Milliarden Mal mehr Sonnen als die eine, die wir hier haben. Aber auch die Galaxie ist ja nur ein kleiner Teil vom Universum. Das heißt, es entsteht so ein Zwang für diese KI-Sphäre, sich auszubreiten. Denn die KIs, die sie vermehren wollen, das werden bald die sein, die die Oberhand haben. Ja, und die werden sich ausbreiten, sodass innerhalb von ein paar, ja, zig Milliarden Jahren das gesamte sichtbare Universum voll sein wird davon. Das heißt also, wir reden hier nicht nur über eine weitere industrielle Revolution oder sowas. Nein, es ist etwas, was den ganzen Kosmos erfassen und umgestalten wird.
Das ist groß. Die Idee ist groß. Versuchen wir mal ein bisschen reinzugehen, um das zu sortieren, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, damit man das auch wirklich nachvollziehen kann. Weil ich sage immer Schritt für Schritt, dann kommt auch jeder mit. Ja, damit. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass die Idee, als Sie Teenager waren, was zu entwickeln, was intelligenter ist als ich selbst. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, um zu erklären, warum ist das etwas, was erfolgreich sein kann in den unterschiedlichen Abwandlungen. Weil jetzt wir alle haben jetzt Erfahrungen gemacht mit künstlicher Intelligenz, insbesondere natürlich über die Anwendungen, die uns allen bekannt sind, wie keine Ahnung, ChatGPT und andere Sachen, die ganz bekannt sind. Und alle Firmen sprechen darüber, die Politik spricht darüber, das könnte das Problem unseres demografischen Wandels sein und. In der Praxis, also in meinem Leben, wo begegne ich künstlicher Intelligenz in meinem Leben?
Ja, also heute, inzwischen, ist es ja alles ganz anders als damals, als wir da angefangen haben damit. Damals hat sich ja keiner für KI interessiert. Ich erzähle mal diese Geschichte von der Konferenz, bei der ich so einen Vortrag hielt damals zum Thema KI. Und es war ein bisschen so wie hier diese Konferenz vom Institutional Money Congress. Mit dem Unterschied, dass nur eine einzige Person im Publikum sich befand.
Und Wann war das? Wissen Sie das?
Das war so um 1990, 91 rum und so.
Das heißt, Sie haben über künstliche Intelligenz gesprochen, das war auch in der Überschrift zu sehen und da saß dann eine Person.
Da saß dann eine Person und sagt, und es war eine junge Dame und ich sagte, junge Dame, es ist mir sehr peinlich, aber scheinbar werde ich heute diesen Vortrag nur für Sie halten. Und die sagte, okay, aber beeilen Sie sich bitte, ich bin die nächste Rednerin. Und seither wurde alle 5 Jahre das Rechnen 10-mal billiger. Das heißt also, 30 Jahre später war es ein Faktor Millionen. Und man konnte 1 Million mal so viel rechnen für denselben Preis mit denselben alten Algorithmen, die wir damals 1991 da publiziert haben. Und auf einmal konnte man alles Mögliche machen damit. Und auf einmal hat Google gemerkt, wie gut das läuft. Dann haben sie es auf alle Smartphones der Welt oder auf zumindest auf alle Google Android Phones ausgerollt. Und Apple hat es dann nachgemacht, ein Jahr später. Und auf einmal waren unsere Methoden überall. Und seit den 2010er Methoden, seit den 2010er Jahren, sind sie also gut bedient mit der KI, die auf ihrem Smartphone zum Beispiel Texte erkennt, die sie einsprechen oder diese Texte übersetzt. Und das beruht alles auf Dingen, die wir damals ungefähr 1991 an der TU München entwickelt haben. Ja.
Total spannend. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Vortragssituation zurück, weil sie wirklich lustig ist. Eine Dame saß da, die saß vermutlich deswegen, weil sie nicht zu spät zu ihrem eigenen Vortrag kommen wollte, wenn sie fertig gewesen wären. Ja,
ist es, genau.
Und jetzt haben sie gesagt, wir haben in der Entwicklung in den letzten Jahren, die unfassbar ist, mit millionenfachen Steigerungen der Möglichkeiten, die da existieren, kommen wir auf die Vortragssituation zurück. Wenn sie im nächsten Jahr, also 1992, dann einen Vortrag gehalten hätten, hätten dann 2 Leute da gesessen und dann 4 und so weiter, dann wären wir nämlich jetzt auch fast im Millionenbereich, ja. Wenn man es so hochrechnet.
Alle 5 Jahre waren es ungefähr 10-mal mehr Leute.
Okay. Das heißt, Sie haben die Erfahrung schon gemacht. Also Sie waren wieder bei dieser oder ähnlichen Konferenz, dann wieder, sind bei dem Thema geblieben übrigens, obwohl Sie ja auch wahrscheinlich gesehen haben, es interessiert noch niemanden. Das ist ja schon auch unfassbar. Und meine Frage ging ja auch dahin, wo begegnet mir das im Alltag?
Ja.
Und
vor allem begegnet es Ihnen im Alltag auf Ihrem Telefon.
Ja.
Und auf Ihrem Telefon, da verwenden Sie alle möglichen Programme, da steckt KI dahinter. Unter anderem eben, wenn Sie mit dem reden und so weiter, ja, Spracherkennung, Mustererkennung, Bilderkennung, Gesichtserkennung, all diese Sachen. Und da denken die Leute nicht viel drüber nach, aber es sind alles so künstliche neuronale Netzwerke, die gelernt haben, nur aus Daten ihr Gesicht zu erkennen oder andere Gesichter zu erkennen oder Texte, die sie geschrieben haben, mit Handschrift zu erkennen oder vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und so weiter. Und ChatGPT, ja, so der jüngste große kommerzielle Durchbruch oder zumindest sehr sichtbare Durchbruch, das war ja erst in den 20er Jahren, das P und das T von ChatGPT geht auch zurück auf das Jahr 1991. Da gibt es ja wirklich viele, die es verwenden jeden Tag.
Okay, aber den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also im Jahr 1991 geht zurück, das P und das T.
Das P und das T, ja. Also 1991, das war ein sehr bemerkenswertes Jahr für uns an der TU München, denn was ist damals passiert? Damals haben wir eben so eine Handvoll von wissenschaftlichen Artikeln rausgehauen. Erst das Technische Reports und dann wurden die veröffentlicht in Konferenzen und in Journalen. Und das P, das bedeutet Pre-Training, ja, das P in ChatGPT. Und daraus hat dieses sogenannte Deep Learning, also dieses tiefe Lernen, das hat nicht funktioniert. Diese Netzwerke, die wir damals hatten, die waren nicht wirklich tief. Ne? Die konnten sich nicht irgendwas merken für 1000 Schritte. Das haben sie gleich wieder vergessen. Aber dann habe ich da zum ersten Mal durch Pre-Training, wie es jetzt heißt, so eine Methode gehabt, die hat erlaubt, da lange, lange Zeitschritte also große Zeitintervalle zu überbrücken. Und heute verwendet es jeder, um zum Beispiel ChatGPT dazu zu bringen, dass eben es alles Mögliche kann, was als Konsequenz zu verstehen ist dessen, dass es gelernt hat, einfach nur das nächste Wort vorherzusagen. Ja, solche Dinge helfen es hier. Und das T in ChatGPT, das ist etwas, das heißt Transformer. Das ist auch so ein neuronales Netzwerk. Ja, so ein, vielleicht sollte ich erstmal erklären, was ein neuronales Netzwerk ist.
Gerne. Also das neuronales Netzwerk. Die Leute mittlerweile schon mal gehört, aber wenn sie es...
Ein neuronales Netzwerk, das ist so ein bisschen inspiriert vom menschlichen Gehirn. Ja, im menschlichen Gehirn, da gibt es eben 100 Milliarden kleine Prozessoren, die heißen Neurone. Und dann gibt es diese Eingabeneuronen, da kommen über die Augen, über die Kameras ebenso Videosignale rein. Und in jeder Millisekunde 100 Millionen neue kleine Zahlen zwischen 0 und 1, kann man sich vorstellen. Die strömen dann rein und entlang dieser Kabel im Hirn werden die dann nach hinten ins visuelle Zentrum geleitet. Und da rennen sie dann von so Schichten von Neuronen verarbeitet. Und manche von diesen Neuronen, das sind Ausgabeneuronen. Und die, wenn angehen, dann bewegen sich ihre Fingermuskeln oder ihre Sprachmuskeln und so weiter oder ihre Lidmuskeln. Und ihr Leben besteht darin, diese Eingaben da umzumünzen in Aktionen, die gut sind für sie. Denn sie haben so spezielle Sensoren, das sind die Schmerzsensoren. Und Schmerz, das ist kein neutraler Input, das ist keine neutrale Eingabe. Das ist etwas, was sie vermeiden wollen. Und sie können die anderen Signale, die neutralen Signale verwenden, um zu lernen, wie die Welt funktioniert. Und dann können sie besser diese Schmerzen vermeiden, dadurch, dass sie ihre Finger und Hände so bewegen, dass sie nicht an Hindernissen anstoßen zum Beispiel. Das wissen sie als Baby nicht, wie das geht, aber mit der Zeit lernen sie das. Und sehr ähnlich funktionieren unsere künstlichen neuronalen Netzwerke, die jetzt also Roboter steuern oder Sprache übersetzen oder Muster aller Möglichkeiten, aller Arten erkennen oder Krebsvorsorge betreiben. Ja, 2012 hatten wir dann zum ersten Mal so einen Wettbewerb gewonnen, wo es darum geht, Krebs zu erkennen, so gut wie ein Mensch. Und diese neuronalen Netzwerke, da gibt es verschiedene Sorten davon und was sehr populär ist, ist zurzeit eins, das heißt Transformer. Und dieser Transformer, da gibt es verschiedene Varianten davon. Also da gibt es eine quadratische Variante davon, die geht zurück auf ein Google Paper 2017. Und warum heißt es quadratischer Transformer? Deswegen, weil es quadratisch skaliert. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, wenn man tausendmal so viel Text hat, dann muss man tausendmal tausend, also 1 Million mal so viel rechnen. Und damals schon, 1991, hatte ich schon diesen linearen Transformer. Der heißt heute so. Damals habe ich das anders genannt. Ja, so schnelle Gewichte habe ich das genannt. Das ist egal. Und dieser lineare Transformer, wenn Sie tausendmal so viel Text haben, dann müssen Sie nur tausendmal so viel rechnen. Das ist okay, ja, proportional zur Eingabegröße. Und deswegen ist das heute noch interessant, ja. Und die Prinzipien da von diesen Transformern, das sind immer noch dieselben. Also damals hatte ich so ein sogenanntes langsames Netzwerk und das hat diese Es hat gelernt durch Gradientenabstieg, was immer das sein mag, hat es gelernt, ein anderes Netzwerk mit schnellen Gewichten so zu programmieren, dass es die einkommenden Fragen, die von außen kamen, beantworten konnte. Also zum Beispiel, was ist das nächste Zeichen und so. Ne? Und dann gegeben der ganze Kontext von den früheren Zeichen. Und das langsame Netzwerk hat gelernt, gute sogenannte Keys und Values zu produzieren, die verwendet werden, um das zweite Netzwerk so zu programmieren, dass es gut mit diesen neuen Fragen, die reinkommen, umgehen kann. Und das ist eigentlich genau dasselbe, was heute dann unter neuen Namen bekannt ist, wie zum Beispiel Test-Time-Training und so Sachen. Ist egal. Also wir wollen jetzt die Zuschauer nicht mit den Details langweilen. Nur interessant für deutsche Zuschauer zu wissen, dass die Grundlagen dessen, was jetzt heute jeder in KI macht, dass ganz viel davon 1991 entstand an der TU München. 1991 im einzigen palindromischen Jahr des 20. Jahrhunderts, also dem einzigen Jahr, das man rückwärts und vorwärts lesen kann, und es schaut gleich aus.
Okay, also das ist zumindest jetzt, um auf TU München 91 zurückzukommen, ist für alle eine extrem gute Nachricht in diesen Zeiten, weil augenscheinlich kann in Deutschland doch etwas entstehen und auch entwickelt werden, was die Welt braucht.
Auf jeden Fall, ja. Also und dann, ich war dann später in der Schweiz und ganz viel entstand da auch, was die Welt braucht, und auch tolle Firmen wurden in Europa gegründet, nicht wahr? Die Amerikaner sind halt einfach finanziell überlegen, ja. Und wenn irgendwo die merken, da ist eine tolle europäische Firma, dann kaufen die, ja, bevor sie richtig groß werden. Also eine der Firmen, die von meinen Studenten gegründet wurden, das war ja DeepMind, ja. Also ein Student in meinem Labor, der hat DeepMind gegründet. Das war dann 2010, glaube ich. Und dann wurde es 2014, also 4 Jahre später, an Google verkauft. Für 600 Millionen Dollar ungefähr. Heute wahrscheinlich deutlich mehr wegen der Inflation. Aber war eigentlich damals kein Einhorn. Also Unicorn ist immer einer, der 1 Milliarde wert ist. Heute ist DeepMind der Kern von Google, ja. Google DeepMind ist der Kern von der KI und damit von Google. Und es ist mindestens 600 Milliarden wert, wenn man es vergleicht mit OpenAI, dem Konkurrenten, der angeblich auch 800 Milliarden oder was wert sein soll. Also wenn das so ist, dann ist der auf 600 Milliarden locker wert. Das heißt also, Google hat ein unwahrscheinlich cleveres Investment gemacht. Und wenn immer Google und Amazon und andere große amerikanische Firmen merken, da gibt es ein tolles Unternehmen in Europa, und das ist aber noch klein, aber wir sehen jetzt schon, dass das gut ist, dann kaufen wir das einfach schnell. Und die Europäer, weil sie so schlecht aufgestellt sind im Wagniskapitalbereich, die haben das Nachsehen, weil die können nicht genügend zahlen, obwohl es eigentlich ganz wenig ist für uns, sagt dann Google. Ne? Aber die Europäer, die sind nur naiv, die glauben nicht dran, dass das viel mehr wert ist, und dann lassen sie es bleiben. Tja, und das führt halt dazu, dass zwar in Europa so ein bisschen Geld für die kleinen Startups da ist, 1, 2, 3 Millionen Seed Funding, aber das Hochskalieren ist traditionell immer sehr viel schwieriger gewesen in Europa als in Amerika und als in China. Apple tut sich das jetzt in jüngster Zeit, sehr interessant, in jüngster Zeit ändert sich es durch die plötzlich enormen Schulden, die aufgenommen werden wegen der Verteidigung. Und auf einmal gibt es ein paar Startups, die arbeiten im Bereich Verteidigung, also Drohnenfabrikanten, die KI verwenden, um die Drohnen autonomer zu machen. Ja, so KI übernimmt ja auch die Kriegsführung. Und diese Geschichten, die sind auf einmal Milliarden wert. Also da gibt es Milliarden von Steuerzahlergeld, das da in diese Firmen fließt. Aber hier muss man wissen, auch der Silicon Valley ist ja nicht aus Wagniskapital entstanden. Nein, das ist ein Platzgeld. 1957 aus Steuergeld in Antwort auf den Sputnik-Schock. Ja, auf einmal waren die Russen voraus in der damals wichtigsten Technologie, das war Raumfahrt. Ne? Und dann haben die Amerikaner gedacht, jetzt müssen wir da hunderte Milliarden nach heutigem Geld, also nach der Inflation von 100.000% oder was immer das waren, ist es natürlich viel mehr im Rückblick. Da müssen wir jetzt ganz viel investieren, um dieses Silicon Valley da auf die Beine zu stellen. Und erst sehr viel später kamen dann die ganzen heute so berühmten Wagniskapitalgeber.
Jetzt, ich glaube, das ist etwas, was die Menschen nicht wissen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass sie das sagen. Weil wir sehen, dass insgesamt das Silicon Valley mit all diesen ganzen Dingen, die dann daraus entstanden sind, der Ursprung war tatsächlich ein militärischer Gedanke.
Total, ja. Und auch schauen Sie sich auch Israel an, ja. Israel ist unglaublich viel erfolgreicher als, Europa, wenn es ums Hochskalieren von irgendwelchen Startups geht. Die kommen alle aus dem Militär. Denn dieses winzige Land mit nur 5 Millionen Einwohner wurde zur Startup Nation durch diese Militärprojekte. Und auf einmal waren die so gut, ja, mit ihrem Iron Dome, den sie in Deutschland für 4 Milliarden, glaube ich, verkaufen jetzt. Und mit diesen Sicherheitsfirmen, also Cybersecurity-Firmen. Kürzlich wurde eine für 30 Milliarden Dollar an Google verkauft. Ja. Es gibt keine deutsche Startup-Firma, die für 30 Milliarden an Google verkauft worden ist. Und das kommt alles aus dem Militär. Wie viele große technische Durchbrüche auch der Vergangenheit aus dem Militär stammen. Und die Ukrainer, wenn sie es irgendwie schaffen, dass sie diesen Krieg überstehen, die werden super produktiv und vielleicht sogar dominant werden in einem total wichtigen Bereich der Kriegsführung. Das wird dieses Drohnenhersteller sein. Die Drohnenhersteller der Ukraine, die werden sicher super gefragt sein, denn die einzigen, die sich wirklich auskennen mit dieser Sorte von neuem KI-basierten Krieg, das sind die Ukrainer. Also die werden auch tolle Startups irgendwann auf die Beine stellen, die vielleicht so im Kielwasser dessen, was Israel gelernt hat, die ganze NATO umkrempeln kann. Mal schauen, was daraus kommt.
Das zahlt im Grunde ein bisschen darauf ein. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen aus der Gesundheitsbranche. Und der hat mir, also Pharma, Gesundheit, alles, was damit zusammenhängt, der hat mir gesagt, dass wir Deutschen recht gut darin, um nicht zu sagen sehr, sehr gut darin sind, Grundlagenforschung zu betreiben. Aber recht schlecht darin sind, dass Sie haben das eben Skalieren genannt, es zu skalieren, beziehungsweise auch ins Geld dann zu führen. Und das ist ja genau die gleiche Geschichte im Endeffekt. Ja.
Es war natürlich mal anders. Ja. Also es gab eine Zeit, da war Deutschland total führend in jedem Bereich der Technologie. Vor dem Zweiten Weltkrieg sind ja die meisten Nobelpreise an Deutschland gegangen, in Physik, in Chemie, in Medizin, sogar in Literatur, erstaunlicherweise. Das einzige Feld, wo sie nicht die meisten Nobelpreise hatten, das war aus irgendeinem unerfindlichen Grund, Friedensnobelpreise.
Ja, unerfindlicher Grund ist gut.
Und dann hat es aber bis 1966 gedauert, bis die auf einmal die Deutschen nicht mehr die waren mit den meisten Nobelpreisen in Wissenschaften. Ja. Also zwei Drittel des Jahrhunderts lagen die da vorne und dann kamen erst die Amerikaner. Und wenn Sie schauen, wo wurden die Leute geboren, ja, 1975 war es zum ersten Mal so, dass das Land mit den meisten Bürgern, also im Land geborenen Bürgern, die Nobelpreise hatten, dass das nicht mehr Deutschland war.
Das war 1975.
Das war 1975, hatten die Amerikaner in Amerika geborenen, erstmals mehr Nobelpreise als die in Deutschland geborenen. Lag natürlich daran, weil viele von Deutschland nach Amerika gegangen sind. Ne? Und ansonsten bis 1966 Erfüllung nach der Staatsbürgerschaft ging. Und natürlich in der Gründerzeit, da gab es also nicht nur diese Dominanz in Wissenschaften, sondern die Leute haben die tollsten Firmen gebaut. Ja? Also das ist alles nach dem Krieg halt groß maßstäblich verschwunden. Allerdings so 1990 mit der Wiedervereinigung, da gab es so ein Wiedererstarken der Deutschlands. Ja, und da waren alle auf der Höhe ihrer Zeit, nicht wahr? Und der Kalte Krieg war vorbei und die Berliner Mauer fiel. Und damals Westdeutschland war ja damals reicher als Amerika, also pro Kopf. Ne? Und 1995 war es ja noch so, dass die beiden großen Verlierer des Zweiten Weltkriegs, also Japan und Deutschland, dass die wirtschaftlich, nominal gesehen, stärker waren als Amerika. Die waren ungefähr so wie Amerika plus China. Das waren diese winzigen Länder, Deutschland plus Japan. Das war vor 30 Jahren, ja. Aber seitdem ist ja Deutschland relativ, und Japan natürlich genauso, sind extrem abgestiegen, ja, relativ zu USA und vor allem zu China. Und heute sind Japan und Deutschland bloß noch ein Fünftel von China plus Amerika. Und Wissenschaft ist natürlich immer auch so ist getrieben von Geld. Ja, ist genügend da für Grundlagenforschung, aber dann auch für Umsetzen in Produkte und für die Industrie. Und damals war halt Deutschland ganz anders aufgestellt als heute. Ja. Auch militärisch, auch sportlich. Ja. Da waren sie ja Weltmeister im beliebtesten Sport der Welt. Ne. Also Beckenbauer noch damals und waren super erfolgreich in Olympischen Spielen, ja, Winter, meisten Goldmedaillen in den Winterspielen und was zu viel wie die Amerikaner in den Sommerspielen. So alles damals, so Anfang der 90er. Es war eine gute Zeit für Deutschland. Eine, wo es stark war und wo es auch viel neue Forschung gab. Ja. Aber seitdem sind wir abgestiegen, muss man auch wirklich sagen.
Ihnen wird ein sehr, wie ich finde, sehr interessanter Satz zugesprochen. Ich lese dir gerade mal vor, weil ich finde ihn, wie gesagt, spannend und bin da gespannt, wie Ihr Statement dazu ist. Sie sollen gesagt haben, Roboterbesitzer werden Steuern zahlen müssen, um die Mitglieder unserer Gesellschaft zu ernähren, die keine existenziell notwendigen Jobs mehr ausüben. Wer dies nicht bis zu einem gewissen Grad unterstützt, beschwört geradezu die Revolution Mensch gegen Maschine hervor. Erste Frage, ist der Satz, kann ich den Ihnen zuordnen? Haben Sie den so oder so ähnlich gesagt?
Also könnte was sein, was ich mal gesagt habe, ja.
Und in diesem Zusammenhang fordern Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen aufgrund des Wegfalls des Erwerbsarbeitsplatzes.
Ja, ja, aber das wird erst dann relevant, wenn man, wenn es halt wirklich funktioniert, ne? Weil im Moment, die meisten Jobs kann man nicht ersetzen im Moment, ne?
Das wäre auch eine Frage gewesen, weil wir unterhalten uns natürlich, Fachkräftemangel ist so ein Thema aus unserer Realität.
Ja, beim Fachkräftemangel, es ist ja total unsinnig, wie das diskutiert wird, ne? Warum fehlen uns Fachkräfte? Weil die Besten von meinen Studenten, von meinen deutschen Studenten, weil die nicht nach Deutschland kommen. Die gehen raus, die gehen woanders hin, wo sie viel mehr Geld verdienen können. Also in der Schweiz habe ich ja so ein Labor, wo viele deutsche Studenten durchmarschiert sind. Und dann haben die ihre Doktorarbeit. Und wenn die ihre Doktorarbeit haben, dann könnten sie sich jetzt vielleicht bewerben für eine Professur in Deutschland. Aber für so eine Professur, was kriegt man da? Vielleicht 100.000 Euro oder so, nicht? Und da muss man 50.000 Euro Steuern zahlen schon, weil man sofort in Deutschland in dieser hohen Einkommensklasse ist. Und da muss man anfangen, Forschungsgesuche zu schreiben. Und da muss man irgendwie schauen, dass man viel Rechenzeit bekommt, denn für KI braucht man Rechenzeit. Und all das fällt weg. Ja, dann gehen sie viel lieber zu DeepMind nach London oder nach Kalifornien. Und dort verdienen sie 500.000 pro Jahr, müssen sie auch Steuern zahlen, aber bleibt viel mehr übrig. Und sie müssen keine Forschungsgesuche schreiben und sie müssen keine Lehre machen. Und sie können das machen, was Professoren machen, nämlich Artikel veröffentlichen und alles Mögliche. Das heißt also, es ist so offensichtlich, dass das viel attraktiver ist für die. Und was ich seit Jahrzehnten nicht verstanden habe, ist, dass dieses deutsche Bildungssystem da nicht irgendwie versucht hat, dagegen zu arbeiten. Ja, dieses Beamtensystem, das ist dem nicht gewachsen. Ja, der weltweite Konkurrenzdruck, der führt dazu, dass halt dort, wo die Leute begriffen haben, wie wichtig etwas ist, die Saläre so stark wachsen, dass alle denken, ich bin ja blöd, wenn ich da nicht hingehe.
Okay, es ist aber ja nicht nur das Gehalt, sondern es ist im Grunde auch, Sie haben es angedeutet, auch der...
Die ganze Kombination von...
Die Kombination auch, wie arbeite ich, mit was beschäftige ich mich? Als Professor möchte ich mich, wie Sie gerade sagten, mit Forschung und mit Veröffentlichung dieser Forschung beschäftigen, aber nicht mit Administration oder mit Anträgen und mit so. Das heißt, es ist ja im Grunde ein Urfehler, der ja, wie kann man das irgendwie auch wieder abstellen? Oder was ist Ihre Meinung dazu? Weil Sie sind ja augenscheinlich noch in München sind noch an der TU und...
Nein, ich bin nicht mehr an der TU. Hey. Also ich war mal 2004 bis 2009, war ich mal ein Professor für kognitive Robotik an der TU und ich bin auch ein inzestuöser Fall, denn ich habe an der TU meine Ausbildung genossen, ne? Das war in den 80er Jahren und dann habe ich da meine Doktorarbeit gemacht und inzestuöser geht es eigentlich nicht. Dann habe ich auch noch meine Habilitationsarbeit gemacht, in der übrigens dann all das drin war. Ja, das P vom ChatGPT, das T, also diese Vorstufe, dieses lineare T von ChatGPT, etwas, was Destillieren heißt, ja, was dann DeepSeek verwendet hat. DeepSeek ist so ein berühmtes chinesisches Modell, welches eben diese Technik Destillieren, neuronale Netze zu destillieren, verwendet hat irgendwie und damals Anfang 2025 so über den Aktienmarkt zu schockieren, sodass der gleich 1.000 Milliarden an Wert verloren hat. Ja. Und heute machen das alles, was alle so, wie es DeepSeek damals gemacht hat. Und noch verschiedene andere Sachen waren da drin. Auch etwas, was heute JEPA heißt. Vielleicht gibt es ein paar Leute im Publikum, die wissen, was das ist. Das war alles da drin. Und Trotzdem also ein sehr inzestuöser Fall. Aber dann kurz darauf bin ich in die Schweiz gegangen. Ja. Warum?
Nicht deswegen, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt da irgendwie uns das beste Land aussuchen für diese Forschung. Es ergibt sich natürlicherweise da, wo kriegt man denn Angebote? Ne? Und dann war halt ein gutes Angebot aus der Schweiz, geht man in die Schweiz. Ja. Und dann war ich da 25 Jahre dort und dann eben auch mit dieser Unterbrechung da mit München. Und jetzt bin ich ja ganz woanders. Jetzt bin ich ja im Roten Meer an der Kraus-Universität. An der Kraus-Universität in Saudi-Arabien, King Abdullah University of Science and Technology, die ist gerade mal 17 Jahre alt. Aber, und das wissen viele nicht, das ist heute schon die Uni mit dem sogenannten Greatest Impact per Faculty, also dem meisten Zitaten, meisten Einfluss pro Professor. Früher war das Princeton oder Caltech oder sowas, ne? Und auf einmal ist jetzt so eine ganz junge Universität da. Hängt natürlich damit zusammen, weil die auch sehr gut ausgestattet ist.
Das Funding wird wahrscheinlich auch vorhanden sein.
Ja. Immer in der Geschichte der Wissenschaft, dort wo es Geld ist, da ist die Wissenschaft. Ja. Das war in der Renaissance so, das war im holländischen goldenen Zeitalter in 1600ern so. Das hatten sie, da waren die das reichste Land der Welt und auf einmal hatten sie die großen Künstler, die eben bezahlt wurden durch diesen Reichtum, der Rembrandt und der Vermeer und gleichzeitig die großen Wissenschaftler, Huygens und andere. Wissenschaft folgt dem Geld. Denn wenn sich einer Gedanken machen muss, wie kriegt er morgen was zu essen, dann wird er kein Wissenschaftler, dann hat andere sagen.
Das verstehe ich. Zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch ein Zitat von Ihnen gefunden, wo ich Sie nochmal um eine Stellungnahme auch dazu bitte. Und zwar, Überschrift ist so ein bisschen das Ende der Entwicklung. Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich kein wirklich prognostizierbares Ende dafür, weil das Universum und alles kommt ja noch dazu, was man noch erforschen, was man noch nutzen, was man noch wie auch immer betrachten muss dazu. Sie haben von einem Konvergenzpunkt der menschlichen Erfindungen gesprochen, dass dieser Konvergenzpunkt im Jahr 2042 Ihrer Einschätzung nach sein könnte. Erste Frage, ist das ein korrektes Zitat oder sagen Sie, das ist schon wieder überholt, weil ja die Entwicklung auch weiterging? Und was ist eigentlich damit gemeint? Das ist die nächste Frage.
Also vielleicht eine kleine Vorgeschichte. In den 50er und 60er Jahren, da gab es zwei Mathematiker, der Stanislaw Ulam und der John von Neumann. Und die haben da so ein bisschen sich Gedanken gemacht über die Zukunft. Dann haben sie gemeint, wenn die Abstände zwischen den technologischen Durchbrüchen, wenn die immer kürzer werden, und scheinbar werden die immer kürzer, dann wenn es exponentiell sich verringert, dann muss diese Zeitreihe konvergieren. Und dann haben sie gesagt, das ist dann diese Singularität. Ja,
weil dann alles übereinander läuft quasi. Und dann kommt jetzt keine Zyklen mehr, Kondratjew-Zyklen und andere, sondern dann ist es einfach.
Ja, da gibt es schon noch alle möglichen Zyklen, aber also nehmen wir einfach mal als Prämisse, weil es so ist, dass die Abstände zwischen diesen großen Durchbrüchen in der Technikgeschichte, falls sie immer 10% kürzer werden und so von einem zum nächsten, dann hat man so eine exponentielle Reihe, das heißt, die konvergiert in finiter Zeit. Das heißt also, irgendwann ist die
Schluss.
Ist die am Ende. Und das ist nicht das Ende der Zeit dann, ja. Die Zeit läuft weiter und dann passieren ganz andere krasse Sachen. Aber auf jeden Fall kann man sich dann Gedanken machen über diesen Konvergenzpunkt. Und ich nenne den nicht so gern Singularität, sondern ich nenne den lieber Omega. Warum? Weil der große Theologe Teilhard de Chardin vor 100 Jahren schon Omega, diesen Konvergenzpunkt oder diese neue Stufe der Menschheit da genannt hat. Und dieser Omega-Konvergenzpunkt, der könnte möglicherweise nach Ansicht von vielen Leuten im Bereich KI so in den 40ern auf uns zukommen. Ja? Also vielleicht im Jahr 2042. 2042 ist etwas, was kompatibel ist mit vielen von diesen Prophezeiungen. Und das Schöne ist...
Aber was wäre an diesem Konvergenzpunkt genau?
Ja, überlegen, jetzt zeige ich Ihnen, wie lange haben wir denn noch Zeit? Ja?
Eine Minute haben wir noch.
Ja, dann werde ich das nicht so Job bringen. Es sei denn, Sie schneiden was raus. Also, nehmen wir diesen Konvergenzpunkt, den möglichen Konvergenzpunkt 2042, das ist also Omega, und schauen wir uns den historischen Kontext an. Historischer Kontext bedeutet alle Zeit seit dem Urknall. So, 13,8 Milliarden Jahre sind es. Wir nehmen die 13,8 Milliarden Jahre und teilen sie durch 4. Wir kommen raus vor 3,5 Milliarden Jahren, als etwas wirklich Wichtiges passierte, das Leben entstand auf dieser Erde. Ja. Aus unserer Sicht richtig wichtig. Wir nehmen
aus unserer Sicht richtig wichtig, ist gut, ja.
Ja, vielleicht einen anderen interessiert das nicht, sehr weit weg ist von uns. Und dann 3,5 Milliarden Jahre geteilt durch 4, wieder, ich fange jetzt immer an, da alles zu vierteln. Dann kommen wir raus vor 0,9 Milliarden Jahren, da ist was richtig Wichtiges passiert, das erste tierähnliche mobile Leben entstand. Und wir nehmen ein Viertel davon, vor 220 Millionen Jahren ist was wirklich Wichtiges passiert, dass die ersten Säugetiere entstanden, unsere Vorfahren. Und wir nehmen die 220 Millionen Jahre und wir teilen nochmal durch 4. Und wir kommen raus vor 55 Millionen Jahren, und Sie sehen schon, wir werden immer kürzer, ja? 55 Millionen Jahren, als die ersten Primaten entstanden, unsere Vorfahren. Und wir nehmen ein Viertel davon und das wir kommen genau raus vor 13 Millionen Jahren, als die ersten Hominiden entstanden, unsere Vorfahren. Das ist ja 13 Millionen Jahre, gibt es die erst. Und ich weiß nicht, warum diese Viertelungen immer diese tollen, wichtigen Punkte der Evolution treffen. Ich habe es auch mit Dritteln und Fünfteln und Siebteln und harmonischen Proportionen versucht und so, funktioniert nicht. Ja. Aber mit Vierteln geht's. Und wir nehmen Viertel dieser 13 Millionen Jahre, wir kommen raus vor 3,5 Millionen Jahren mit der Dämmerung der Technologie als die ersten Steinwerkzeuge erfunden worden. Und wir nehmen ein Viertel davon und kommen daraus vor 800.000 Jahren beim nächsten großen technischen Durchbruch gesteuertes Feuer, also kontrolliertes Feuer. Und wir nehmen ein Viertel davon vor 200.000 Jahren, und gut 200.000 Jahren, die anatomisch modernen Menschen entstanden. Also unsere Vorfahren, und wir nehmen ein Viertel davon, vor 50.000 Jahren kamen unsere Vorfahren aus Afrika und fingen an, die Welt zu kolonisieren. Wir nehmen ein Viertel davon und wir kommen raus vor 13.000 Jahren, was super wichtig ist, ist damals passiert. Die Viehzucht wurde erfunden, der Ackerbau, die Menschen wurden sesshaft, Beginn der Zivilisation, Arbeitsteilung und all das. Ne? Und jetzt sehen wir diese 13.000 Jahre Zivilisation, das ist gerade mal ein Millionstel Weltgeschichte. Die Weltgeschichte wird jetzt nicht in Kürze aufhören, das geht noch lang weiter. Ne? Und der erste Typ, der Ackerbau hatte, es war fast dasselbe, der die ersten Raumschiffe und die ersten KIs hatte. Das ist eigentlich fast dasselbe. Und wir nehmen trotzdem aber ein Viertel von dieser Zeit, 13.000 geteilt auf 4, dann kommen wir raus vor 3.300 Jahren ungefähr, als wir genau den Ansatz der ersten Bevölkerungsexplosion in der Eisenzeit treffen. Und wir nehmen ein Viertel davon und kommen raus vor 800 Jahren. 800 Jahren vor dem Konvergenzpunkt. Das war in den 1200er Jahren, als Eisen und Feuer zusammenkamen in China in Form von Schießpulver und Kanonen und Schießgewehren und Raketen. Und die letzten 800 Jahre wurden dominiert von diesen Konzepten. Und wir nehmen ein Viertel davon, wir kommen raus, genau so in den 1800ern, als ganz viele wichtige Sachen passieren, die Eisen und Feuer kommen zusammen auf noch raffiniertere Weise für die Dampfmaschinen und die industrielle Revolution gleichzeitig, die Keimtheorie der Krankheiten, die moderne Medizin, Koch und Pasteur, dann macht Menschen auf einmal viel älter als vorher und dann vor allem eben die Einsicht, Düngen hilft. Und der Beginn der zweiten Bevölkerungsexplosion, die dann getrieben wurde durch den Haber-Bosch-Prozess 1908, durch den Haber, die dazu führte, dass innerhalb von einem einzigen Jahrhundert zwischen 1900 und 2000 die Bevölkerung stieg von 1,6 Milliarden Menschen auf 6 Milliarden und bald werden es 10 Milliarden sein. Alles getrieben durch eine einzelne Erfindung, diese Haber-Bosch-Prozess eben. Aus der Zeit, dass Deutschland super einflussreich war, die Bevölkerungsexplosion der Welt, die kommt ja aus Ludwigshafen, das wissen viele Deutsche gar nicht. Und dann nehmen wir ein Viertel von dieser Zeit und jetzt haben wir also 2042 Konvergenzpunkt, minus 50, 41 Jahre. Das ist exakt das Jahr 1991, wo eben wir da in München unsere Sachen gemacht haben, aber gleichzeitig eben Ende des Kalten Krieges und die ersten selbstfahrenden Autos im Verkehr waren, auch in München, das war der Dickmanns und die ersten Smartphones, das ist 1992, und so, das war IBM und eine ganze Reihe von anderen und das WWW natürlich, ja, was heute auch zentral ist für alle, 1990. Das heißt, es war eine super wichtige Zeit, die so die moderne Welt ein bisschen gestaltet hat Und dann nehmen wir noch ein Viertel davon und das ist was in der Zukunft. Ja, 2042 mit einem Viertel, minus 13 Jahre, irgendwie so in den nächsten Jahren fängt das an. Und dann kommen diese letzten 13 Jahre. In diesen letzten 13 Jahren wird möglicherweise so viel passieren, subjektiv, wie in den letzten 13.000 Jahren vorher. 13.000 Jahre Zivilisation. Wird möglicherweise so viel passieren, wie in den 13 Millionen Jahren vorher. Die 13 Millionen Jahre Hominiden. Und es wird möglicherweise so viel subjektiv passieren, wie in den 13 Milliarden Jahren seit dem Urknall. Und was wird das sein? Was werden diese 13 Jahre dann, was wird die ausmachen? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, wird der Zeitpunkt sein, wenn die KI hinterm Bildschirm, die heute so gut funktioniert, den Bildschirm hinten, wenn die da rauskommt und in die physikalische Welt eindringt und die richtigen Roboter steuert. Denn die einzige KI, die heute gut funktioniert, das ist die KI hinterm Bildschirm, ja, für übermenschliche Zusammenfassen von Dokumenten und für übermenschliches Schachspielen und Videospielen und so weiter. Aber es gibt keinen Roboter, der das kann, was ein Klempner tun kann oder was ein Elektriker tun kann. Also es gibt so viel in der richtigen Welt, was überhaupt nicht funktioniert, ja, wo KI überhaupt nicht funktioniert. Aber es kommt. Und die Roboter, die werden klüger werden und dann werden sie irgendwann so klug sein, dass sie alles tun können, was, dass sie all die Maschinen bedienen können, die heute nur Menschen bedienen können. Es gibt keinen Roboter, der all die Maschinen bedienen kann, die Menschen bedienen können. Man muss kein super kluger Mensch sein oder kein super kluger Roboter, um diese ganzen Maschinen zu bedienen. Aber wenn man mal so einen hat, dann gibt es eine neue Qualität, denn so einer kann mehr von seiner eigenen Sorte bauen. Dann hat man zum ersten Mal so eine selbstreplizierende Maschinenzivilisation. Und ich glaube, das wird alles ändern. Und sowas wird nicht limitiert bleiben, will also nicht auf die Erdatmosphäre begrenzt bleiben, ja, denn sowas kann auch funktionieren, wo es keine Luft gibt, auf dem Mond oder auf dem Merkur, wo es wahnsinnig viel Energie gibt und viele Metalle, die man brauchen kann, um tollere und größere und bessere Roboter und KIs und Infrastruktur zu schaffen und so weiter.
Tja, total spannend. Ich könnte stundenlang zuhören tatsächlich. Ich habe nicht nur wahnsinnig viel gelernt, sondern jetzt haben wir auch gemeinsam, also Sie vor allen Dingen, einen Blick in die Zukunft gemacht. Und zwar mit Hilfe der Vergangenheit. Und ich glaube, dass das eine besondere Schlüssigkeit hat, die wirklich wichtig und extrem interessant ist. Ich glaube, danach kann jetzt erstmal nichts kommen. Wir müssen Folgen produzieren, noch nachproduzieren. Vielleicht kommen wir nochmal zusammen und führen das nochmal fort. Ich habe noch hunderte von Fragen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie diese Komplexität auch mir klar gemacht haben und versucht haben, klar zu machen. Ich muss viel darüber nachdenken, was ich gerade gehört habe. Aber das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, dass wir zum Nachdenken anregen. Danke, dass Sie hier gewesen sind.
Aber ich sage vielleicht noch eine Sache dazu. Das ist exakt dasselbe, was ich in den 70er Jahren meiner inzwischen verstorbenen Mama erzählt hat. Und die hat gesagt, ich hab'n Hau. Und ich erzähle es immer noch den Leuten. Der einzige Unterschied ist, heute hören wir mehr zu.
Also ich bin ein großer Fan geworden Ihren Ausführungen und nochmal herzlichen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Nareike, und hoffe, dass Sie da was für uns zusammenschneiden.
Eine Produktion von Vogt Professionell.